So, Thema heute, habt dich lieb. Und heute Teilbereich Gnade. Folie ist schon da, genau, der blaue Bereich. Unsere Gottesdienste sind darauf ausgerichtet, dass Leute, die zum ersten Mal hier sind, die mit Gott noch nichts am Hut haben, dass sie sich so richtig wohlfühlen. Dass sie in einer entspannten, lockeren Atmosphäre die Gelegenheit haben, Wahrheit über Gott zu erfahren und damit Gott näher kommen können. Und weil wir so lesen, weil wir alles tun wollen, dass ihr euch wohlfühlt, haben wir diesen Videoclip heute ausgewählt. Mit dem Zahnarzt. Und den habe nicht ich ausgewählt. Ja, ich habe Christoph, unseren Pastor, gestern noch gefragt, was für einen Videoclip hast du denn ausgesucht? Und sagte, ach, das hat mit dem Thema eigentlich nichts zu tun. Einfach nur so. Also Zahnärzte sind nicht wirklich so. Okay, ich möchte starten mit zwei Fragen, die wir uns stellen, als Christen, die anderen von Gottes Liebe erzählen wollen. Und Liebe ist immer anziehend. Und wenn jemand andere liebt, ist auch anziehend. Und wir möchten, indem dadurch, dass Gott uns geliebt hat, wollen wir diese Liebe weitergeben, dass Menschen über uns zu Gott kommen können. Die erste Frage. Was braucht der andere in einer bestimmten Situation am dringendsten? Gerechtigkeit, Wahrheit oder Gnade? Also welchen Aspekt dieser Liebe braucht der andere, mit dem du gerade zu tun hast, dein Nächster? Und ich habe mich immer für einen sehr liebenswürdigen Menschen gehalten, der Liebe eigentlich schon geben kann. Und bin aber jetzt in der Vorbereitung für diese Predigt und mit diesen drei Begriffen auch an meine Grenzen gestoßen. Dazu erzähle ich dann gleich noch eine Geschichte. Vorneweg lese ich euch ein Erlebnis oder eine Episode vor von einem Menschen. Ich weiß nicht, ob das wirklich war, ob es so geschehen ist, aber es könnte so geschehen sein. Die spielt im asiatischen Bereich. Und dahinter steht die Frage, was braucht dieser Mann, um den es jetzt geht, am dringendsten? Gerechtigkeit, Wahrheit oder Gnade? Der Mann hat ein Verbrechen begangen, ein relativ schandhaftes Verbrechen und ist, wie es im asiatischen Kreis üblich ist, Schande über seine Familie gebracht und musste die Familie verlassen, kam in den Knast. Und üblicherweise ist es so, wenn sowas geschieht, dann hat er jegliches Recht verloren, zu seiner Familie zurückzukehren. Er kam also in den Knast, musste seine Strafe absitzen und kurz bevor die Strafe zu Ende war, schreibt er einen Brief an seine Eltern, seine Familie, und weil er weiß, er möchte eigentlich hin, aber er hat eigentlich kein Recht hinzukommen. Und dann schreibt er einen Brief und sagt, er wird also mit dem Zug vorbeifahren an seinem Heimatdorf. Und wenn er kommen darf, also wenn sie ihm Gnade gewähren, dann sollen sie doch ein Tuch raushängen oder ein Tuch an diesen Baum hängen, der da vor dem Haus steht. Der Zug näherte sich der Stelle, an der sich alles entscheiden würde. Der Mann wurde immer unruhiger. Jetzt blickte er zum Fenster hinaus, wie gebannt. Er wartete darauf, dass das Unvermeidliche geschehen würde. Die Ablehnung. Er hatte seiner Familie geschrieben, dass er sie nicht belästigen wolle, wenn sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Er würde mit dem Zug an ihrem Hof vorbeifahren und auch an dem Baum, in dem er schon als Kind seinen Namen geschnitzt hatte. Wenn sie wirklich nichts mehr von ihm wissen wollten, dann bräuchten sie nichts zu unternehmen. Er würde an diesem Baum vorbeifahren, nur einen Blick drauf werfen und weiterfahren, immer weiter. Er würde nicht mehr zurückkehren. Wenn sie aber nur eine kleine Chance sehen würden, dass sie sich bei ihnen einfinden könne, und sei es nur für ein paar Tage, dann sollten sie ein buntes Band in den Baum hängen. Er würde es sehen, der Zug fuhr ja geradewegs an diesem Baum vorbei. Und wenn dort wirklich ein Band im Baum hängt, dann würde er am nächsten Bahnhof aussteigen. Dann würde er zu ihnen zurückkehren. Wenn doch ein Band im Baum hängt, nur dann. Noch konnte er den Baum nicht sehen. Wenige Sekunden noch, seine Hände verkrampften sich. Der Zug hatte sich ein wenig in die Kurve gelegt und sein Tempo verringert. Der alte Eichenbaum kam in das Blickfeld des Mannes, der sich vor diesem Augenblick so gefürchtet hatte. Seine Hände verkrampften sich noch mehr, als er den Baum sah. Tränen standen in seinen Augen. Er senkte den Blick, weil er nicht glauben konnte, was er sah. Er hatte darum gebeten, ein einzelnes buntes Band in den Baum zu hängen, wenn seine Familie ihm noch eine Chance geben würde. Aber da hing kein einzelnes Band. Nein, der ganze Baum war über und über mit Bändern behangen. Sie flatterten im Wind wie bunte Vögel. 100, vielleicht sogar 200 Bänder. Und unübersehbar. Die Botschaft war eindeutig. Und dieser Mann, der hat Gnade gebraucht. Der hat es nicht die Wahrheit gebraucht, der hat keine Gerechtigkeit gebraucht, der hat Gnade gebraucht. Und seine Familie war in der Lage, ihm diese Gnade zu gewähren. Sind wir in der Lage, anderen Menschen das zu geben, was sie am dringendsten benötigen? Bin ich in der Lage, das zu geben? Als Zahnarzt hatte ich vor 3 Jahren eine Patientin. Wir haben viele Stunden gemeinsam zugebracht auf diesem Stuhl, also sie auf dem Stuhl und ich am Arbeiten. Und da musste auch das ganze Gebiss saniert werden. Es war eine recht umfangreiche und dementsprechend auch teure Behandlung. Und sie sagte mir schon, dass sich der Mann von ihr getrennt hat und dass es finanziell eng ausschaut. Und dann habe ich ihr gesagt, soll ich ja keine Sorgen machen, sie kann Ratenzahlung machen und wenn sie 5 oder 10 Jahre abzahlt, spielt keine Rolle. Weil sie hat irgendwas gebraucht für ihre Zähne. Und sie wollte nicht irgendwie so ein Klammerteil haben für ein paar Euro, was jeder sehen kann, sondern sie wollte einfach halt ordentlich ausschauen. Und dann hat sie die Rechnung gestellt bekommen und erstmal nicht bezahlt, dann haben wir sie Zahlungserinnerung, dann erste Mahnung, zweite Mahnung, dritte Mahnung. Und meine Mitarbeiterin hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sagt, ja, sie zahlt die Raten, es kam nicht 1 Pfennig oder 1 Euro. Und dann haben wir es in eine Abrechnungsgesellschaft abgegeben, die also dieses Mahnverfahren und so forciert hat. Und dann kam raus, dass die Frau wegen einer finanziellen Misere Insolvenzverfahren laufen hatte. Das heißt, sie war nicht zahlungsfähig und zwar schon bereits zu dem Zeitpunkt, wo sie überhaupt in der Behandlung war. Und damit war schon klar, dass sie das überhaupt nicht bezahlen können wird. Und das erfüllt den Straftatbestand von einer Straftat. Und die Abrechnungsgesellschaft hat mir nahegelegt, also Strafanzeige zu erstatten, weil über das Insolvenzverfahren sehe ich wahrscheinlich nichts von dem Geld und über Strafanzeige werden die Ansprüche bis 2009 gesichert und wenn es irgendwie ein bisschen zu Geld kommt, dann habe ich noch eine Chance, ein bisschen von dem Geld zu sehen. Ist ja gar nicht mein Geld, aufs Labor hat die Hälfte dann noch gekriegt, was ich schon ausgelegt hatte. Und dann wollte ich aber nicht Strafanzeige stellen. Ich habe die Frau ja ein Stück weit verstanden. Und die hat sich aber nicht gemeldet und hat gesagt, sie zahlt und zahlt nicht. Und das geht seit 3 Monaten so, dass ich denke, ich muss diese Frau persönlich sprechen, ich muss sie anrufen. Und ich habe vor diesem Telefonat totale Angst gehabt. Weil ich ihr im Prinzip sagen muss, hören Sie mal her, Sie haben mich betrogen. Und wenn Sie nicht zahlen, dann muss ich Strafanzeige stellen, will ich aber nicht. Also der Frau so ein bisschen Druck und Angst machen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja nicht richtig, das ist nicht liebevoll. Und ich habe mich geplagt und gequält. Und letzte Woche am Sonntag im Gottesdienst, als Christoph über Wahrheit gepredigt hat, dass sich Liebe auch in Wahrheit äußert, da habe ich gedacht, ich muss aus der Liebe raus diese Frau sagen, dass sie mich betrogen hat. Und da muss ich mich gar nicht blöd fühlen. Aber nur das hilft der Frau, dass ich da ehrlich mit ihr irgendwie sprechen kann, ohne sie zu verurteilen. Und dann habe ich den Mut gehabt, endlich mal die Nummer zu wählen. Hat er die Woche ein schönes Gespräch mit ihr geführt. Das Thema ist noch nicht durch, aber die Wahrheit macht uns frei. Und Wahrheit ist eine, auch die unbequeme Wahrheit, ist eine Äußerung von Liebe. Und da hatte ich ein großes Defizit, und das habe ich immer noch, dass ich in diesem Bereich einfach wachsen möchte. Unbequeme Wahrheit aussprechen, wenn es notwendig ist. Und genauso wie ich in dem Bereich Schwierigkeiten habe, haben einige von euch, inklusive mir, Schwierigkeiten auch im Bereich Gnade. Gnade anderen zu gewähren, Gnade zu geben. Von der Definition her, das ist die nächste Folie. Gnade heißt eigentlich so im Griechischen, ist eine unverdiente Gunst, ein unverdientes Geschenk. Also eine Sache, die du dir nicht erarbeiten kannst. Du kriegst einfach so geschenkt. Du kannst nichts dazu tun. Und sie richtet sich also nicht so kollektiv auf die ganze Gruppe, sondern auf den Einzelnen. Also der, den du im Blick hast. Oder der dich im Blick hat. Und im Hebräischen, da hat dieses Wort Gnade noch so eine andere Bedeutung, die mir ganz, ganz wichtig erscheint. Sie beschreibt eine Beziehung, also zwischen Personen, zwischen Menschen, die von bedingungsloser Annahme geprägt ist. Ohne Einschränkung, ohne Wenn und Aber. Eine Beziehung, die von bedingungsloser Annahme geprägt ist. Das Gegenteil davon ist, das ist eine Beziehung, wo Ablehnung herrscht. Oder bedingte Annahme. Bedingte Annahme klingt ein bisschen komisch. Ich will das ganz praktisch machen. Anhand von mir fühle ich mich, zum Beispiel jetzt hier, ich predige da, fühle ich mich von euch bedingungslos angenommen. Solange ich ordentlich predige, ja. Aber wenn ich hier irgendwas erzähle, wo ihr denkt, naja, dann nicht mehr. Das heißt, meine Annahme, also dass ihr mich annimmt, das hängt ein Stück weit davon ab, was ich hier von mir gebe. Und wenn ich jetzt saß auf dem Stuhl sitze, dann mögen mich in der Regel meine Patienten, obwohl sie sagen, ich mag sie nicht, aber ich mag sie eigentlich schon, weil ich halt diese Funktion da ausübe. Und solange ich ordentliche Zahnheilkunde mache und die Leute keine Schmerzen haben, dann mögen die mich auch und sind froh und dankbar. Aber wenn ich frisch einen Fehler mache oder irgendwie so behandle wie er hier, ja, dann verliere ich ein Stück weit diese Annahme. Das heißt, ich bin nicht bedingungslos angenommen von meinen Patienten und das weiß ich, also bemühe ich mich. Und ich bemühe mich auch ordentlich zu predigen. Und dann geht es weiter im Familienumfeld. Dein Partner, deine Frau, dein Mann. nehmen die dich bedingungslos an, so wie du bist? Oder noch eine Stufe zurück, denk an deine Eltern, deinen Vater oder deine Mutter. Nehmen sie dich so an oder haben sie dich so angenommen, wie du bist, dass du gewusst hast, egal was ich tue, ich bin geliebt von meinen Eltern. Und ich muss nicht irgendwas bringen oder was leisten oder in der Schule gute Noten bringen, damit sie mich annehmen. Und ich stelle die Frage deswegen, weil die Eltern die Ersten sind, die uns Liebe geben sollten im Idealfall. Wo wir das lernen, als kleines Baby, als Kind. Ich bin mit all meinen Dingen, ich bin einfach geliebt. Und wenn wir das nicht lernen, also wenn wir da ein Stück weit ablehnen oder diese bedingte Liebe erfahren, dann haben wir irrsinnige Schwierigkeiten mit einer bedingungslosen Annahme. Und Gott behauptet in seinem Wort, dass er durch Jesus uns bedingungslos liebt, einfach so wie wir sind. Und meine Erfahrung ist, die ich einfach im Laufe der letzten Jahre gemacht habe, dass ein Mensch, der Schwierigkeiten hat, das zu glauben, dass Gott ihn bedingungslos nimmt und annimmt und dass er es geliebt weiß, egal ob er Fehler macht, der hat wahrscheinlich Eltern, die das nicht geben konnten, die das nicht leisten konnten. Wir haben über das Thema bei uns im Hauskreis gesprochen, Hauskreis Mini-Church. Wir treffen uns einmal die Woche und dann war halt einfach zuvor bei einer Predigt, haben wir das Thema gewählt. Und dann sagt ein Hauskreismitglied bei uns, und er sagt so, nö, ich fühle mich von Jesus einfach geliebt. Ich weiß immer wieder, dass er mich annimmt, so wie ich bin, auch wenn ich Fehler mache. Und sie strahlt dabei und freut sich einfach, dass Jesus sie so lieb hat. Und ich sitze so da und denke, Mensch, sowas sieht man nicht allzu oft. Und dann habe ich gesagt, erzähl mir von deinen Eltern. Und dann sagt sie, ich habe zwei Brüder und meine Eltern dachten schon, es gibt wieder einen Sohn, ich bin das dritte Kind und sie wollten immer schon eine Tochter haben. Und da bin ich gekommen als Wunschkind. Und meine Eltern haben sich tierisch gefreut, dass ich da bin. Und ich bin das Allergrößte für meine Eltern. Und ich durfte auf dem Schoß meinem Vater sitzen. Und meine Eltern haben mir gesagt, ich hab dich lieb. Von klein auf. Und dann habe ich gedacht, das ist kein Wunder, dass sie sich einfach von Jesus einfach geliebt weiß. Weil sie hat gelernt, dass man bedingungslos geliebt sein kann, auch wenn man nicht perfekt ist. Aber das ist leider die Ausnahme. Und bei mir genauso. In der Bibel gibt es zwei Stellen, die sich damit beschäftigen. Petrus schreibt im Petrusbrief, wachset aber in der Gnade, und da könnt ihr auch einsetzen, in der Fähigkeit, bedingungslos andere anzunehmen oder bedingungslos angenommen sich zu fühlen. Wachset aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das heißt so viel wie, er sieht, dass Menschen ein Problem haben mit dieser bedingungslosen Annahme. Und er weiß, es ist wichtig, dass wir aber darin wachsen, dass wir diese Ablehnung, die wir ein Stück weit erfahren haben, wahrscheinlich die meisten von uns, dass wir die überwinden können, dass ausgetauscht wird durch diese Annahme, diese bedingungslose Annahme. Und der Paulus schreibt im Hebräerbrief, und achtet darauf, dass nicht jemand Mangel leide an der Gnade Gottes, dass irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Das heißt, er gibt uns den Auftrag, die Gott kennengelernt haben. Wir sollen darauf achten, ob Menschen in unserem Umfeld sind, die offensichtlich einen Mangel haben, die sich nicht bedingungslos geliebt wissen. Ich möchte es mit einem Beispiel machen. Unser mittlerer, der Silas, wir haben so eine Holzterrasse zu Hause, Bangereiholz, war allerdings zweite Wahl, bedauern wir jetzt ein bisschen, weil bei zweite Wahlholz, da sind eher so Holzspreisen einfach drin. Und ich habe den Fehler gemacht, einen Hochdruckreiniger, den Schlamm da irgendwie so wegzuwischen, das ist auch nicht so richtig gut für die Holzoberfläche, sodass die Anzahl der Spreisen sich einen Tick erhöht hat. Und wir dann mit Pinzette bewaffnet, dann die Kinder anschließend dann also verarzten müssen. Und manchmal kommt so ein richtig fetter Spreisen rein und Silas hat sich so einen reingezogen. Und dann, wir kontrollieren nicht jeden Tag, weil die meisten, die kommen halt irgendwie so raus, aber der kam nicht raus und der hat sich dann entzündet, ja. Und der steckt dann in seinem Fuß drin, meine Frau hat schon probiert rauszukriegen und es ging nicht, weil es so tief ist und die kleinen Kinder verstehen ja auch noch nicht, dass sie einfach stillhalten sollen mit 3 Jahren, ja, wenn es weh tut. Und er ist dann, also so gelaufen. Er war verwundet. Offensichtlich verwundet. Er hat also keine bittere Wurzel drin gehabt, sondern er hat einen Spreisen drin gehabt. Und für jemanden, der weiß, wie ein gesunder Mensch läuft, war das sofort auffällig, dass er ein Problem hat. Er hat eine Wunde. Und jemand, der bedingungslos angenommen worden ist und gesund ist in dem Bereich, der sieht von 100 Meter Entfernung, dass du vielleicht mit dieser Annahme verwundet bist und so rumläufst. Es ist offensichtlich. Weil diese Ablehnung, die wir erfahren haben, die äußert sich ein Stück weit in unserem Leben. Wir igeln uns ein. Wir haben Abwehrmechanismen, machen vielleicht einen coolen Max, irgendwelche Mechanismen, um das zu kompensieren. Und das ist zu sehen. Und die zwei Fragen, die sich stellen: Wie kommt Gnade in unser Leben rein? Also wie können wir diesen Mangel, der da ist, wie kann der ausgefüllt werden von Gott her? Und wie kommt diese bittere Wurzel, dass wir abgelehnt worden sind, wie kommt die raus? Wie kommt der Speisen wieder raus? Und das sind so ganz zentrale Punkte. Ich glaube, es gibt fast keine schlimmere Verletzung, die ein Mensch in seinem Leben erfährt, als Ablehnung. In der Kindheit erfahrene Ablehnung. Ich habe euch so eine Skizze mitgebracht, die symbolisiert einmal Gott, der uns liebt, der alle Menschen bedingungslos liebt. Ohne Wenn und Aber. Weil er uns geschaffen hat. Und diese Liebe, die fällt von oben auf uns runter und sie heilt uns aber nicht. Sie kommt irgendwie nicht an. Es ist wie eine Trennung da zwischen dem, wie Gott uns liebt und da, wo wir als Menschen stehen. Wir Menschen mit unseren Verletzungen, mit unseren Eigenheiten, mit unseren Fehlern, wir können das nicht so fassen. Und was wir nicht können, wir können unsere Kindheit nicht rückgängig machen. Wir können diesen jahrelangen Lernprozess, den wir Glauben haben, den können wir nicht ausblenden und sagen, okay, Delete, gelöscht, neues Programm, jetzt lasse ich mich, haut mich hin. Also wir müssen ja quasi neu geboren werden, damit es neu beginnen kann, dass wir einen neuen Lernprozess durchlaufen, was bedingungslose Liebe heißt. Oder andersrum gesagt, ein Kind, was Eltern hat, die es nicht bedingungslos liebt, die das Kind vielleicht sogar zur Adoption freigeben, weil sie mit dem Kind nichts zu tun haben wollen. Das Kind ist wahnsinnig abgelehnt. Und dann ist das Kind im Waisenhaus und wartet mit zig anderen Waisenkindern drauf, dass vielleicht sich irgendwelche Eltern erbarmen und es aufnehmen. Und dann kommt ein Ehepaar und die wollen ein Kind adoptieren. Und dann kommen sie zu dem Leiter von diesem Heim, von diesem Waisenhaus und sagen, ja, wir hätten gern jetzt also den Peter, den hätten wir gern adoptiert, die haben sich die Kinder angeschaut. Und dann sagt der Leiter, okay. Dann sagen die Eltern, wir haben aber noch ein paar Fragen zu diesem Peter. Hat dieser Peter eigentlich jemand, der ihn morgens noch immer zur Schule bringt und wieder abholt? Und hat der Peter vielleicht noch irgendwie so eine Erbschaft von seinen Eltern? Also, was einfach auch ein finanzieller Hintergrund da ist. Und auch mit den Nächten, wenn die Kleinen schreien, manchmal ist da eine Betreuungsperson auch dabei, die dann nachts kommt und den Kleinen versorgt. Und spätestens jetzt sagt der Betreuer, hören Sie mal her, hier läuft was schief. Sie haben nicht verstanden, was es geht bei einer Adoption. Das Kind braucht Sie. Und Sie adoptieren das Kind, weil das Kind Sie braucht und nicht umgekehrt. Und wir brauchen bedingungslose Annahme von Gott. Und deswegen liebt uns Gott. Deswegen schenkt er uns diese bedingungslose Annahme, weil wir sie dringend brauchen, weil wir sie nicht erfahren haben. Und diese Adoption, wenn ein Kind jetzt Eltern bekommt, die es bedingungslos lieben, da kann was Neues geschehen, da kann ein Wachstumsprozess erfolgen. Und deswegen sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es muss was Neues in eurem Leben passieren. Und dann sagt er an einer Stelle, dem, die an meinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, sich von Gott adoptieren zu lassen. Es gibt einige von uns, die sind von Gott bereits adoptiert. Die sind Kinder Gottes und die sind in diesem Prozess drin. Und andere aber nicht. Andere haben überhaupt keinen Zugang zu Gottes Liebe. Und sie haben aber die Möglichkeit, Zugang zu kriegen, indem sie Jesus annehmen. Ich habe eingangs gesagt, dass Gnade ein unverdientes Geschenk ist. Wir können nichts dazu tun, keine Bedingungen stellen. Und Jesus oder Gott bietet Jesus an, dass wir, und da können wir nichts dazu tun, wir können nicht ordentlich sein, uns anstrengen, dass wir irgendwie Gott wohlgefälliger werden, sondern dass wir in die Kirche gehen und beten und mal die Bibel lesen. Das hilft nichts, wir werden da vor Gott nicht annehmbarer. Sonst muss was, es geschieht was, wo Gott uns einfach so annimmt. Indem wir sagen, ich glaube, dass ich bedingungslos angenommen bin, weil Jesus für das, was mir es unmöglich macht, dafür gestorben ist. Und dann geschieht so eine Art Tausch. Ich muss mal sagen, die Ablehnung, die wir erfahren haben, die hat Jesus angenommen am Kreuz, er hat sie übernommen. Er sagt am Kreuz, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Damit wir angenommen sein können. Und ich glaube, dass ein Mensch, der abgelehnt worden ist zu Hause, dass er sein Leben lang dahinterherlaufen wird, irgendwo diese Annahme zu kriegen, er wird drum kämpfen, er wird einfach, dass er sich geliebt weiß. Und Gott hat diese Möglichkeit geschaffen. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Ohne Leistung, ohne irgendwas dazu zu tun. Und wir müssen auch unser Leben voll nicht in Ordnung bringen, bevor wir zu Gott kommen können, sondern er nimmt uns so an, wie wir sind. Und das ist eine Adoption, mit unseren Wunden und Schmerzen hinzugehen zu ihm. Und wenn das geschehen ist, wenn jemand ein Kind Gottes geworden ist, dann ist es sozusagen der Startschuss, dass jetzt was passieren kann. Dass Gottes Liebe unser Leben verändert. Und sind einige hier, viele sogar von euch, die haben das schon erfahren. Sie sind Kinder Gottes und die wissen im Kopf, dass sie von Gott geliebt sind. Die wissen das so richtig, ich weiß das auch, dass ich von Gott geliebt bin. Bedingungslos. Aber im Herzen, ganz tief drin, da glaube ich das nicht so richtig. Und wahrscheinlich geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Dass wir es nicht so tief irgendwie im Herz, im Gefühl erfassen können. Und deswegen sagt er, achte darauf, dass jemand nicht Mangel leide. Ich persönlich empfinde mich auch als jemand, der da Mangel leidet. Ich möchte drin wachsen in dieser Gnade, dass ich bedingungslos angenommen bin, damit ich das auch anderen weitergeben kann. So, und das nächste Schaubild. Da ist jetzt jemand, der ist Kind Gottes, der weiß im Kopf, dass Gott ihn angenommen hat, aber er empfindet es nicht im Herzen so. Da ist wie so eine Trennung einfach da. Und ich möchte dazu eine Geschichte von jemandem erzählen oder vorlesen, der Gott gekannt hat im Herzen, nicht im Herzen, im Kopf, im Verstand, und in seinem Leben sind Dinge passiert, wo er gedacht hat, so kann Gott mich nicht annehmen. Ich lese mal vor. Hat jemand von euch irgendein Taschentuch für mich? Ich schwitze total hier vorne. Okay. Andreas sagte, dass er es gründlich vermasselt hatte. Der ging also zu dem gläubigen Mann, sein Leben war ruiniert und hat mit ihm gesprochen. Er hatte gegen Gott, gegen seine Frau, seine Kinder und gegen den Leib Christi gesündigt. Was hast du getan, fragte ich. Einfach schreckliche Dinge, antwortete er. Ich schäme mich so. Ich bin so zornig auf mich selbst. Ich kann es einfach nicht fassen. Meine Frau hatte mich dabei ertappt, als ich mich selbst befriedigte. Das war ein Problem, mit dem ich schon seit mehr als 25 Jahren nicht klarkam. Und als sie mich verließ, sagte ich, zur Hölle mit dem Christsein, zur Hölle mit Christus. Es funktioniert einfach nicht. Klappt nicht so zu leben, wie ich denke, dass ich leben sollte. Und es gibt viele Christen, die wissen, was sie eigentlich tun sollten, und sie schaffen es nicht. Sie möchten Liebe Gottes sein, es haut nicht hin. Und sie wollen keine bösen Gedanken gegen andere Menschen haben, und es haut nicht hin. Und jeden Tag kommen irgendwelche Gedanken hoch. Und da hängst du in der Pornografie irgendwie noch drin, wie es dem gegangen ist. Und du schaffst nicht. Du schaffst nicht so zu sein, wie du es eigentlich sein wolltest, den Level, den Standard zu erreichen. Mein Leben ist völlig im Eimer. Seitdem habe ich mich jede Nacht volllaufen lassen und bin zu Stripshows gegangen. In einer Nacht ging ich, da ich wusste, dass sie nicht zu Hause waren, zum Haus meiner Eltern, holte den Schlüssel aus dem Versteck, ich ging rein, stahl 6.000 Mark und habe davon 1.000 für Stripperinnen ausgegeben, die ich gebeten hatte, für mich zu tanzen. Ich habe auch die Dienste einer Prostituierten in Anspruch genommen. Hast du genug davon? Bist du bereit umzukehren? Fragte ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal wirklich, wie man umkehrt. Ich weiß nicht, wie man zurück zu Gott kommt. Die Arme des Vaters sind weit offen für dich. Er rennt sogar auf dich zu. Bist du bereit, seine Liebe zu empfangen? Wie kann er mich denn lieben? Fragt Andreas. Ich kann mich auch nicht einmal selbst lieben. So ist die Liebe Gottes, bedingungslose Liebe, die auf der Gerechtigkeit gegründet ist, die wir durch Christus empfangen. Du bist echt bei den Schweinen gelandet, aber du selbst bist kein Schwein. Du bist sein Schaf, das er in die Arme nehmen möchte. Aber wie kann er mich denn lieben? Sein ganzes Wesen ist Liebe. Du musst dich nur demütigen, Andreas, und seine Liebe annehmen. Ein Geschenk annehmen. Wir müssen nichts dafür tun. Wir müssen uns öffnen und sagen, ich will es annehmen. Du musst ihm erlauben, dich zu lieben. Als ich Andreas in den Arm nahm, weinte er, und die heilende Liebe des Vaters begann sein leeres Herz zu erfüllen. Dann sagte ich, bist du bereit, dir selbst zu vergeben? Wie kann ich das tun? Nein, das kann ich nicht, antwortete er. Ich kann mir all die Dinge, die ich getan habe, nicht vergeben. Ich erwiderte, Gott kann dir vergeben. Wenn Gott bereit ist, dich zu akzeptieren, dann musst du dir selbst auch vergeben. Oder bist du gerechter als er? Andreas weinte und weinte, dann demütigte er sich und vergab sich selbst alles, was er getan hatte. Der Vater begann, ihn wiederherzustellen. Das mag jetzt ein relativ krasser Fall sein, wo jemand irgendwie sich ganz weit von Gott entfernt hat. Aber je weiter wir uns entfernen, je weiter wir uns abgelehnt fühlen, desto eher sind wir vielleicht, wenn wir es schaffen, zu Gott zu gehen, in der Lage, seine Liebe zu erfahren. Ich habe in dem Schaubild oben Kind Gottes hingeschrieben und unten drunter unsere dunkle Seite. Und diese dunkle Seite, die wird von uns kaschiert. Ja, wir machen uns zurecht. Wir stellen uns besser dar, als wir sind. So ganz praktisches Beispiel. Du lernst jemanden kennen, geht abends schön essen und ist total schön, ja. Und ihr unterhaltet euch gut, so die ersten Abende sind besonders romantisch, ja. Und dann, und ihr esst irgendwas, was Gutes und dann merkst du, wie in deinem Darm Blähungen aufsteigen, ja. So. Und du kennst deine Blähung und du hast gelernt, dich zu beherrschen, ja. 5 Jahre später, du hast die Frau geheiratet, ja. Ihr schaut irgendwie einen Fernsehfilm an und deine Schließmuskeln haben ihre Fähigkeit zu verloren, die Blähungen aufzuhalten. Das heißt, wir lassen uns dann eher so gehen und der andere lernt uns richtig kennen. Und deswegen ist eine Ehe wichtig, weil diese Fassaden wegfallen. Du kannst im Laufe der Jahre nicht verstecken, wie du bist. Deine Frau, dein Mann wird erleben, wie du wirklich bist. Und das wird er nicht mögen. Und meine Frau hat einige Eigenschaften an mir entdeckt, die sie gar nicht so arg mag. Die würdest du auch nicht mögen. Ich rede jetzt nicht von den Blähungen. Ja. Aber wenn das geschieht, dass der andere dich sieht, wie du wirklich bist, dann besteht die Chance, dass du erfährst, dass er dich annimmt mit deinen Macken und mit deinen Fehlern. Und es ist irrsinnig anstrengend, das Zeug zu verbergen. Es geht gar nicht. Und jetzt frag dich mal, wie viele Stunden eines Tages bist du beschäftigt damit, dein Inneres irgendwie zu verbergen, dich nicht so zu geben, wie du bist, den Coolen zu nehmen, der das im Griff hat, auf der Arbeitsstelle, obwohl du weißt, dass irgendwie nächsten Monat jemand gekündigt werden muss und du bist vielleicht der Erste auf der Liste. Oder zu Hause im familiären Umfeld. Oder in der Gemeinde. Du stellst dich einfach besser dar. Es kostet Kraft. Es kostet einfach Kraft und Energie. Und du barrikadierst dich. Und dieser Bereich, den du zuhältst, da kann Gott auch nicht reinkommen. Weil Gott nimmt es nicht einfach so weg. Und du wirst dich mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht von Gott bedingungslos angenommen wissen. Wenn du dich selbst von den Menschen, die um dich herum sind, einfach ständig abkapselst. Das ist ganz, ganz schwierig. Wenn jemand Darmkrebs hat und er muss operiert werden und es wird mehr und mehr Darm von Operation zu Operation rausgenommen, dann kann es so weit kommen, dass er keinen eigenen Darmausgang mehr hat. Er braucht so einen künstlichen Darmausgang. Und dann kriegst du so einen Beutel an die Seite geschnallt, wo dann die Fäkalien halt da rauslaufen. Und zwar unkontrolliert. Und irgendwie halt so. Und es gibt Geräusche von sich. Unangenehme Geräusche. Und wenn du im Gespräch mit ihm bist, dann hört derjenige diese Geräusche. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich entscheidest, dir so einen künstlichen Darmausgang machen zu lassen, musst du vielleicht vorher ständig unkontrolliert auf Toilette. Also du läufst Gefahr, entweder die Hose zu machen, mitten im Gespräch, was auch unangenehm wäre. Und dann traust du dich irgendwann nicht mehr an die Leute. Dein ganzes Leben verändert sich. Du kannst nicht mehr irgendwie einen Abend bei Freunden verbringen, weil es könnte sein, du musst jetzt wieder verschwinden. Und dann igelst du dich ein, du kapselst dich ab von den anderen Menschen. Und der Schritt zu diesem künstlichen Darmausgang, das ist ein gravierender, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Du wirst den Rest deines Lebens mit diesem Beutel umherlaufen. Und jeder, der mit dir spricht, hat die Gelegenheit, es zu hören. Und es steckt eine große Entscheidung, die da getroffen werden muss. Ich war auf einer Trauung und ein evangelischer Pfarrer hat gepredigt und meine Tante sagte mir anschließend, er hat Darmkrebs. Und er hat einen künstlichen Darmausgang. Und er hat seine ganze Gemeinde informiert. Dass jeder weiß, wenn er mit ihm spricht und es gibt Geräusche, dass sie wissen, woher es kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Pfarrer, ihm wird es immer noch ein bisschen unangenehm sein, aber der kann sich wieder frei bewegen. Der kann hingehen, der kann unter Menschen gehen und kann sich wohlfühlen. Sie wissen, dass er ein Problem hat und er kann erfahren, dass er nicht abgelehnt wird wegen seiner Krankheit. Und solange eine Person, die sich einigelt, nicht auf Menschen öffnet, dann wird sie es nicht erfahren können, dass sie von Menschen angenommen wird, trotz ihrer Macken und Schwächen. Das mag jetzt ein krasses Beispiel sein, aber frag dich selber, wo sind so Bereiche, wo du keinen ranlässt? Erfährt keiner. Als Zahnarzt ist Mundgeruch so ein Thema. Da sprechen Leute nicht über Mundgeruch, vielleicht bei mir in der Praxis, weil sie sich genieren. Und wenn sie reden, halten sie die Hand immer vor, so vor den Mund, damit ja keiner den Geruch riecht. Und die sind richtig gehandicapt. Und man muss es ansprechen, damit irgendeine Lösung herkommen kann. Und die Frage ist, hast du Menschen, hast du einen Kreis von lieben Leuten, wo du das zulassen kannst, wo du dich öffnen kannst? Und wenn du es nicht hast, dann bitte darum, dass du so einen Kreis findest, dass du eine Gelegenheit hast, dich zu öffnen. Ein Mensch, der so in sein Inneres reinschaut, der sich seine eigenen Unzulänglichkeiten bewusst ist, der wird ein Stück weit demütiger. Er guckt seinen Egoismus an, seine Rücksichtslosigkeit. Das Fernsehen ist mir wichtiger als der Frau helfen, Kinder ins Bett zu bringen. Ich bin mir selber wichtiger als der Nachbar, der meine Hilfe braucht, habe keine Zeit. Wir bleiben ein Stück weit einfach isoliert. Und wenn du dann mit Freunden und mit Bekannten, mit Nachbarn dich triffst, wir sind ja, jetzt haben wir kleine Kinder, die sind im Kindergarten, und dann haben wir wieder Gelegenheit bei Kindergeburtstagen oder auch Kindergartenausflügen, dann spricht man mit anderen Leuten und dann spricht man über alles Mögliche, über banale Sachen, also über das Wetter und die Kinder und so. Aber das, was die Leute richtig im Herzen bewegt, darüber wird nicht gesprochen. Ist einfach nicht da. Weil die Leute Angst haben, sich zu öffnen. Und wenn sie sich öffnen würden, dann könnte aber was geschehen. Dann könnten sie erfahren, dass sie angenommen sind, trotz ihrer Macken. Und deswegen hat Gott das auch so eingerichtet, dass er möchte, dass wir uns öffnen. Wir sollen uns ihm öffnen, dass er reinkommen kann. Der Paulus schreibt an einer Stelle, da wo die Sünde mächtig wird, also wo unsere Fehler groß werden, die jetzt eigentlich zu treiben und zu verstecken und so, wieder versagt. Das kann ich keinem erzählen, ja. Da ist Gottes Gnade größer geworden. Gottes Gnade ist immer größer als das, was schief läuft bei uns. Und Gottes Wunsch ist, dass wir das erfahren, dass du das erfährst. Und dass du dich öffnen darfst. Ein Mensch, dem das wahrscheinlich besser gelungen ist als viele anderen, ist Mutter Teresa. Die hat, ein amerikanischer Journalist beschreibt oder berichtet, wie sie so ein Bettler von der Straße wäscht, und der stirbt demnächst, ja, die Würmer, dass sie da irgendwie wieder Maden sind in seiner Haut drin, und die wäscht ihn liebevoll einfach so ab, ja, und der amerikanische Journalist sagt zu ihr später, sagt er nicht, für $1,000 oder $1,000,000 würde ich diesen Job tun, und dann sagt sie, für das Geld würde ich es auch nicht tun, sie macht es aus der Liebe heraus. Und dann könnte man denken, ja, das ist so irgendwie so eine gespiegelte Demut von dieser Frau, ja. Und sie hat auch selber gesagt, ich selbst bin nichts und brauche Gott. Ich selbst bin nichts. Und wir gucken alle zu ihr hoch und denken, was für eine Frau, was hat die geleistet. Aber sie hat sich selber gut gekannt. Und sie hat sich im Licht Gottes auch gesehen. Und sie hat gewusst, dass sie den Maßstäben Gottes nicht entspricht. Auch wenn sie von ihrem Tun vielleicht Kilometer über unserem Level steht. Und sie war sich bedürftig und sie hat das Innere bei sich, ich gehe ganz fest davon aus, ich habe mit ihr nicht gesprochen, ich habe sie leider nicht kennengelernt persönlich. Ja. Aber die war sich ihrer Sündhaftigkeit bewusst, ihrem Egoismus. Und das macht Menschen offen für Gottes Gnade. Und wenn du offen bist für Gottes Gnade, dann bist du in der Lage, das weiterzugeben. Wenn wir aufhören, damit beschäftigt zu sein, uns abzukanzeln und dicht zu machen. Ich habe so ein ganz kleines Schlüsselerlebnis gehabt bei der Predigtvorbereitung. Ich habe immer Durchfall vor der Predigt, muss dann ein, zwei, dreimal am Tag vorher dann auf Toilette gehen. Das ist ganz normal eigentlich, so, da wundere ich mich gar nicht mehr drüber, es ist einfach so. Und dann denkt man, ja, wird die Predigt gut, dann kriege ich das zusammengesagt, was ich sagen möchte. Und dann stelle ich so fest, beim Predigtvorbereiten, ich möchte eine gute Predigt halten. Ich möchte eine gute Predigt halten, weil ich möchte gut vor euch dastehen. Und so viel Prozent ist nicht motiviert, weiß ich nicht, aber es ist da. einfach so. Und dann sitzen vielleicht Leute und Mensch, schön, was er gesagt hat, ist toll. Aber wenn ich in mich reinschaue, dann weiß ich ganz genau, mir ist es wichtig, dass es gut ist, dass die Leute denken, ordentlich gepredigt. Ich will anerkannt sein. Von euch, wie ihr da sitzt. Ich suche Anerkennung von Menschen. Und ich weiß, dass ich ausschließlich Anerkennung von Gott suchen soll. Er ist derjenige, der mich eines Tages verurteilen wird. Und er möchte nicht, dass ich gut vor euch da stehe. Er möchte, dass seine Liebe durch die Predigt in euch reinfließt. Das ist Gottes Anliegen. Und das ist völlig wurscht, wie ich vor mir stehe. Ob was für T-Shirt ich anhabe. Das ist eigentlich total egal. Gott geht es darum, dass wir ihn besser verstehen und ihn kennenlernen. Und meine Motivation ist nicht 100% so. Und das ist mir, das weiß ich zwar schon lange, aber das ist mir einfach noch bewusster geworden. Und das muss ich mir eingestehen, muss sagen, ja, so ist es. Gott, schau mich an, so bin ich. Mir geht's wie euch auch. Ich will einfach gut dastehen. Und erst, wenn ich mir das eingestanden habe und ich sage, ja, ich habe da ein Problem, ich habe ein echtes Problem mit dieser Anerkennung von Menschensuchung, dann werde ich zusehends befähigt, dass ich Gottes Liebe erfahren kann. Da sagt Jochen, ich liebe dich trotzdem. Ich kenne dein Streben nach Anerkennung. Dein Leistungsding, aber ich liebe dich trotzdem, wie du bist. Und wenn Mensch, das ist ein Prozess, das geht nicht klack und alles ist gut, ja? Das ist ein Prozess, wo wir drin sind. Ich habe gestern ein ganz schönes Gespräch mit einer Frau geführt, die keine Liebe erfahren hat von ihren Eltern. Und dann sagte sie zu mir, als ich von einer Arbeitskollegin umarmt worden bin, dann war es das erste Mal im Leben, dass mich jemand umarmt hat. Das erste Mal. Und dass die Frau Schwierigkeiten hat, Gottes Liebe zu spüren und anzunehmen, das ist total verständlich. Und sie macht jetzt Schritte und sie hat Gottes Liebe jetzt ganz konkret und ganz praktisch erfahren. Und es war total schön zu sehen, dass ein Mensch von Gott einfach total verändert werden kann. Aber du wirst nicht umhin kommen, dich Gott zu öffnen. Einen Schritt auf ihn zugehen. Wir kommen zu den Action Steps. Das sind so die Schritte, die wir tun können. Gib deine Fassade auf und schau deine Schattenseiten an. Ich möchte kurz auf den Silas zurückkommen. Mit seinem Holzspeisen im Fuß, ja. Er hat es jetzt nicht gedacht, weil er nicht weiß, dass ich derjenige bin, der das verbockt hat mit dem Speisen. Ich habe die Holzterrasse montiert, ja, und ich habe es mit dem Dampfhochdruck reingereinigt. Silas hätte auch in der Lage, hätte einfach sagen können, Papa, das war beschissen, Entschuldigung. Ja. Wegen dir habe ich einen Speisen im Fuß, dass ich humpeln muss. Du bist verantwortlich dafür, dass ich jetzt nicht richtig auftreten kann. Und ich muss sagen, ja, Silas, so ist es, ich bin schuld. Hilft es Silas irgendwas? Nichts hilft ihm. Er humpelt weiter. Und er sagt weiter, Papa, du bist schuld. Er sagt, ja, ich bin schuld, ich kann es nicht ändern. Du bist schuld. Und so machen es einige von uns mit unseren Eltern. Du bist schuld in meinem Leben. Du hast mir das gegeben, was ich brauche. Und hilfst dir weiter? Hilft nicht. Und wir kommen nicht umhin, denen, die uns abgelehnt haben, die uns nicht so angenommen haben, zu vergeben. Wir müssen ihnen vergeben, damit wir weiterkommen. Und wir vergeben ihn, weil Gott uns auch alles vergibt. Daher kommt die Kraft zu vergeben. Das ist eine Entscheidung, die im Kopf gefällt werden muss. Die kommt in der Regel nicht aus dem Herzen. Und die geschieht in der Regel auch nicht von jetzt auf nachher, sondern das ist vielleicht auch ein Prozess. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir Menschen vergeben können, und ich glaube, wir können es oftmals nur durch Gottes Hilfe, dann machen wir im Prinzip den Schritt, dass wir sagen, okay, ich vergebe. Und jetzt will ich rangehen, diese Speisen mitziehen zu lassen. Ich will, dass diese bittere Wurzel rauskommt aus meinem Leben. Dass ich zu dem hingehe, der es heil machen kann. Und Silas ist dann letztendlich jetzt nicht wirklich heilig zu mir gegangen, aber er kam, das Beispiel hinkt natürlich, ja. Aber er kam dann zu mir letztendlich, weil ich habe eine Lupenbrille, ja, ich habe eine Pinzette und so kleine Nadeln und so, und da kamen diese Speisen so ein bisschen rausoperieren, ja. Eisspray habe ich noch gehabt. Und dann kam zu mir und hat diesen Schmerz halt aushalten müssen. Und genauso ist es ein Stück weit auch, wenn wir zu Gott kommen. Es ist schmerzhaft. Das ist nicht einfach easy, sondern du musst dich dem stellen, was dich so verletzt hat. Und du musst dich öffnen. Und dazu zwingt dich keiner, das ist deine Entscheidung. Geh mit ihm zu Jesus und lass dich annehmen. Und jetzt ist ja für die meisten von uns Jesus nicht so körperlich anwesend oder einfach so da. Dass wir sagen, Jesus hier und dann nimmt er uns in den Arm. So ist ja ein wenig nicht so konkreter Fall. Und deswegen, ich habe es eingangs schon gesagt, deswegen ist es wichtig, dass du Menschen hast, die diese Position von Jesus in deinem Leben einnehmen. Insofern, als sie dich annehmen, wie du bist, wo du dich öffnen kannst. Ihr hört immer wieder von uns dieses Wort Mini-Church, Mini-Kirche, Hauskreis. Das sind diese Gruppen, die sich zu Hause in Häusern von Leuten treffen, wie es damals zu Jesus-Zeiten war. Die treffen sich da, da werden Lieder gesungen, wird Gott angebetet und dann liest was in der Bibel und dann spricht man über das Leben, dann spricht man über unsere eigenen Schattenseiten, sagt, da habe ich ein Problem mit. Und wenn du noch nie in so einem Kreis warst und du ein bisschen Mumpe hast davor, ja, und du wagst es eines Tages in so einen Kreis zu gehen, was ich mir von Herzen wünschen würde, weil ich glaube, das ist Gottes Weg, dass wir ihn kennenlernen, dann wirst du erfahren, du kannst drin sitzen und schweigen, du brauchst keinen Ton sagen und keiner wird dir das übel nehmen. Du sitzt dann drin und wirst erleben, dass da Menschen sind, die offen über ihre Verletzung reden und über ihr Versagen. Und du wirst erleben, dass die anderen in der Gruppe sie annehmen, so wie sie sind. Die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe, die hat gesagt, Menschen haben mir geholfen, die mich angenommen haben, wie ich bin. Und deswegen wünsche ich, falls du so eine Gruppe noch nicht hast, wünsche ich dir so eine Gruppe, wo du hingehen kannst, wo du lernst, dich zu öffnen. Dass Gottes Gnade, dass Gottes Annahme in dein Leben reinfließen kann. Und der allerletzte Punkt. Nimm deinen Nächsten und deine Feinde an, so wie dich selbst. Man kann jetzt jemand nicht zu jemandem hingehen und sagen, pass auf, du hast gehört, dass Jesus gesagt hat, liebe deine Feinde und segne sie und jetzt mach das mit deinen Eltern und so. Es haut nicht so richtig hin. Das ist einfach ein Prozess. Aber in dem Maße, wie ein Mensch sich anfängt zu öffnen und Gottes Liebe ihn verändert, wird er befähigt, diese Gnade und diese Vergebung weiterzugeben an andere Menschen. Und Jesus hat, als er gegangen ist, Jesus hat es perfekt gekonnt. Wenn du die Bibel aufschlägst im Neuen Testament, die schlimmsten Sünder, die sich von allen abgeurteilt gewusst haben, ja, die hat Jesus angezogen. Die haben gespürt, dass dieser Mann mich annimmt, wie ich bin. Ob Ehebrecherin, ob Prostituierte, ob Zolleinnehmer und Betrüger, die haben sich hingezogen gefühlt zu Jesus. Weil Jesus über die Sünden, er hat es nicht ignoriert, aber er hat den Menschen dahinter gesehen. Und das brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen Menschen, die uns so annehmen, wie wir sind. Und unser Wunsch ist es, dass diese Predigtreihe überhaupt dich lieb ist, dass sie dazu beiträgt, dass wir wachsen können. Dass wir wachsen können in dieser Liebe, in dieser Gnadenbarmherzigkeit. Dass Gottes Liebe einfach durch uns durch zu anderen fließen kann. Und wir können es nicht selber machen, sondern Gott kann es nur schenken. Wir hören zum Abschluss noch ein Lied. Ihr braucht aber noch nicht aufstehen. Wir hören noch ein Lied, das in Englisch, dass Gottes Gnade von oben herab auf uns runterfällt. Ihr könnt einfach mitsingen, auf euch einwirken lassen. Und ich möchte euch bitten, zum Abschluss ein Gebet sprechen. Ich möchte euch bitten, dass ihr an die Dinge denkt, die ihr vielleicht noch niemandem gesagt habt, wo ihr Schwierigkeiten mit habt, wo ihr euch nicht angenommen oder Angst habt und denkt, wenn das die Leute wüssten, dann wäre alles vorbei. Dass du dich mit dem Gedanken anfreundest, dass Gott es eh schon weiß. Und dass er dich deswegen nicht für verurteilt. Im Gegenteil, Gott möchte das heil machen. Er möchte den Speisen rausziehen. Und das ist mein Wunsch, dass in dir eine Sehnsucht wacht wird, diesen Gott so zu erfahren, wie er wirklich ist. Nämlich einer, der uns bedingungslos annehmen möchte. Aber wir müssen es annehmen. Hängt nichts anderes dran. Aber annehmen müssen wir das Geschenk. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir so ganz praktisch vorgelebt bekommen haben, was es heißt, dass unsere Sünden vergeben sind, dass unsere Schuld getilgt ist durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und ich danke dir, dass du uns, so wie wir alle hier sitzen, dass du uns annimmst und dass du uns durch kennst. Die Anzahl unserer Haare und die Anzahl unserer Sünden, jeden Tag. Herr, und ich muss immer nicht weinen, wenn ich daran denke, was Menschen an Ablehnung erfahren haben, an Schmerzen, wo sie nicht die Liebe bekommen haben von Eltern, die du ihnen eigentlich geben möchtest. Und du siehst all die Versuche, die mühseligen und letztendlich erfolglosen Versuche, Anerkennung zu bekommen. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist den Menschen einfach Mut machst und Hoffnung machst, dass sie auf dich zubewegen können. Dass sie sich an dich wenden, den, der uns bedingungslos liebt und annimmt. Und ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir zu Menschen werden, die deine Gnade mehr und mehr erfahren. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen. Und dass du uns Mut und Offenheit schenkst in unseren Mini-Church, dass wir einfach uns als Menschen mehr und mehr erkennen, die angewiesen sind auf deine Liebe. Wir brauchen deine Annahme, wir brauchen deine Liebe und wir brauchen uns auch gegenseitig, um deine Liebe weiterzugeben. Herr, und so möchte ich all diejenigen segnen unter uns, die deine Liebe so dringend bedürfen. Und dass du Wege schenkst, dass wir Menschen finden, die dich näher bringen. Und so segne uns jetzt, ja, an Körper, Geist und Seele. Amen.